Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von pikt.de und Detektor FM.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit Autorinnen und Viellesern über ihre Lesebiografie. Darüber, wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie ihr Bücherregal organisieren und was sie am liebsten lesen.
Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
Dieser Podcast wird ermöglicht durch mojoreads.de. Mojo ist der neue Bioladen für Bücher im Netz. Hier findet ihr alle Bücher, ob Print oder E-Book. Ihr könnt sie an jeder beliebigen Stelle Probe lesen und euch auf der Plattform über das Gelesene austauschen. Wer Bücher empfiehlt, die dann gekauft werden, verdient 10% mit. Für Rezensionen und Kurzbesprechungen bekommt ihr Credits, die ihr dann wieder für neue Bücher auf der Plattform ausgeben könnt. Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Takis Würger kommt pfeifend die Treppe hoch, will nur ein Wasser, kein Bier, aber plaudert gleich so vertraulich mit mir, als wären wir schon beim zweiten Wodka. Er kommt von einem Videodreh für seinen neuen Roman Stella und zeigt mir zum Einstieg in unser Gespräch die Outtakes. Takis Würger ist ein Profi, auch darin schnell Nähe herzustellen. Er ist Reporter beim Spiegel und hat vor 2 Jahren nach einem Studienaufenthalt in Cambridge seinen ersten Roman geschrieben. Der Club, der bei Kain und Aber erschienen ist. Er war sehr erfolgreich, steht noch immer auf der Bestenliste und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Da er als Boxer in Cambridge Zugang zu den Clubs der Upper Class hatte, verwechseln ihn die Leserinnen und Leser gern mit seiner Hauptfigur. Jetzt, knapp 2 Jahre später, legt er mit Stella seinen zweiten Roman vor. Er erscheint bei Hansa und nimmt das Leben von Stella Goldschlag, einer jüdischen Gestapo-Kollaborateurin, als Anlass, um über große moralische Fragen und widersprüchliche Charaktere nachzudenken. Während unseres Gesprächs rempeln sich meine und seine Vorurteile manchmal an. Er ist viel verspielter und selbstironischer, als ich mir einen boxenden Bestseller-Autor vorgestellt hatte. Herzlich willkommen, Takis Würger. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Gibt es einen Ort, an dem du besonders gerne liest?
Ja, es gibt einen Ort tatsächlich, da komme ich leider nicht so oft hin, und zwar am Wannsee. Im literarischen Kolloquium Berlin gibt es unten am Wasser so einen Riesenstein. Und im Frühling und im Sommer ist der immer so aufgeheizt von der Sonne. Und da drauf zu sitzen oder zu liegen und zu lesen, finde ich, ist eigentlich am schönsten.
Da fährst du dann auch extra hin?
Nee, da fahre ich nicht hin. Ich hatte das große Geschenk, als ich meinen Roman Stella geschrieben habe, dass ich im LCB, also im literarischen Kolloquium, 2 Monate so ein Aufenthaltsstipendium hatte. Und da habe ich überall da gelesen, in meinem Zimmer und in irgendwelchen Sofaecken und eben auch da unten auf diesem Stein, weil es die ganze Zeit schön sonnig war, während ich da war.
Sonst in deinem Alltag?
Ja, in meinem Alltag ist es wahrscheinlich so wie bei den meisten Menschen. Also entweder auf dem Sofa, obwohl mein Sofa echt massiv unbequem ist. Das ist so ein Ledersofa und da rutscht man immer so runter, wenn man da drauf sitzt. Und wenn man liegt, ist es so ein bisschen zu kurz für mich. Das heißt, ich muss mich entweder so halb zusammenrollen und da lesen oder ich lese tatsächlich auch viel im Bett. Also ich schreibe auch im Bett. Ich finde, im Bett kann man insgesamt sehr viel Gutes machen.
Wenn du schreibst, verändert sich dann deine Leseroutine? Also verändert sich dein Lesen? Liest du andere Dinge? Liest du nur noch das, was du für den Roman brauchst? Lässt du anderes weg? Oder?
Also so richtig verallgemeinern kann ich das noch nicht, weil ich habe bisher erst 2 Romane geschrieben. Der erste, Der Club, mein Debüt. Da habe ich alles Mögliche parallel gelesen, weil ich ganz viel nicht wusste und ich immer nachgucken musste, wie die richtigen Schriftsteller das machen. Also ich weiß noch, als ich meinen ersten Dialog geschrieben habe, habe ich mir irgendein Buch aus dem Regal geholt und geguckt, wie machen die das eigentlich mit sagt sie, sagt er. Und als ich Stella geschrieben habe, den neuen Roman, da habe ich ganz viele historische Quellen gelesen, weil das Buch 1942 spielt in Berlin und da kenne ich mich natürlich nicht aus. Und dann habe ich fast keine Fiktion mehr gelesen, besonders nicht aus der Zeit, weil ich immer Angst hatte, dass diese Fiktion sich dann so eingräbt in mein Gedächtnis und das alles noch komplizierter macht. Also das ist das, was ich tatsächlich über die Zeit gelesen habe, dann vermischt mit irgendwelchen fiktionalen Geschichten von 1942 Berlin, wo es viele gibt. Bloß Schriftsteller neigen dazu, bei so historischen Romanen eben auch leider viele Fehler zu machen, weil irgendwie oft die Geschichten stärker sind als der historische Hintergrund. Und ich glaube, wenn man einen historischen Roman schreibt, dann ist es schön, wenn so das Drumherum einigermaßen stimmt.
Und der Ton, war dir der auch wichtig jetzt, also für den aktuellen Roman 42, also eine andere Sprache zu entwickeln?
Nee, das in diesem Aufenthaltsstipendium, was ich gerade gemacht habe, habe ich am Anfang mal gefragt, muss ich eigentlich irgendwas schreiben oder kann ich auch irgendwas anderes machen die ganze Zeit? Und dann haben sie gesagt, ja, Schriftstellerin XY war hier und die hat überhaupt nichts geschrieben, die hat die ganze Zeit nur nach einer neuen Sprache gesucht. Und ich habe so da gesessen und habe gedacht, Bullshit. Also ich glaube, so Supergenies schaffen das, in jedem Roman irgendwie sich in einer anderen Sprache zu bedienen, aber wenn ich mir so die Schriftsteller angucke, die ich mag, die schreiben immer gleich. Die schreiben einfach so, wie sie schreiben. Das machen sie ziemlich gut, aber es ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich sich neu erfinden und eine neue Sprache entwickeln. Das klingt immer wahnsinnig gut, wenn man das so erzählt, aber mitbekommen habe ich es jetzt noch nie, ehrlich gesagt.
Wählst du die Bücher, die du liest, auch nach genau dieser Sprache, die du magst, aus oder sind das eher thematische Entscheidungen?
Ja, ich bin sehr spleenig, was so Sprache angeht. Also ich wünschte, es wäre so einfach. Also wenn ich wüsste, okay, dieser Autor schreibt genauso, wie ich das toll finde. Und dann, ich finde zum Beispiel, Schirach schreibt echt toll, der hat so einen tollen Sound. Da habe ich dann auch einfach alles weggelesen, was der geschrieben hat. Kehlmann geht es mir genauso. Ich kenne halt dummerweise jedes Kehlmann-Buch und so lese ich dann meistens. Also ich bin dann, teilweise habe ich dann auch so kurze Fanphasen. Also ich weiß noch, als ich sehr spät Bret Easton Ellis gelesen, da war ich irgendwie schon 30 oder so, weil immer alle gesagt haben, ja, dein Roman, Der Club, klingt ja so wie Easton Ellis. Und ich habe immer nur gedacht, ja, fuck, den muss ich jetzt auch mal lesen. Und das fand ich dann super. Und dann habe ich alles gelesen und dann war es vorbei. Und dann sitzt du irgendwie plötzlich rum und denkst, wann kommt denn jetzt noch was Neues? Und dann bin ich oft auch wahnsinnig genervt von der Sprache. Also also Redundanz macht mich wahnsinnig. Ich werde ganz oft gefragt, warum ist mein neuer Roman so kurz und so knapp? Und ich denke mir immer, warum soll ich es in 3 Sätzen erzählen, wenn ich es auch in einem halben erzählen kann? Und das finde ich auch am schönsten beim Lesen. Also wenn jemand auf der 12 schreibt und man schnell vorankommt in der Geschichte, das finde ich immer gut.
Welche Funktion haben denn Bücher für dich? Gibt es sowas wie eine Funktion? Was für einen funktionalen Gebrauch, den du von Büchern machst?
Das ist sehr vielschichtig, weil Bücher sind auch Arbeit für mich. Also manche Sachen lese ich einfach nur, weil ich denke, dass es mir dient in meinem Beruf, entweder als Reporter für den Spiegel oder als Schriftsteller. Und dann lese ich manchmal Bücher, weil ich glaube, dass sie mir so emotional dienen. Das müssen gar nicht gezwungenermaßen Sachbücher sein, sondern ein Buch, was ich hier mitgebracht habe, was ich irgendwie toll finde, Das größere Wunder, erzählt so die Geschichte von einem Typen, der unglücklich verliebt ist. Und als ich mal unglücklich verliebt war, habe ich mir dieses Buch tatsächlich in Erinnerung gerufen. Ich habe es gar nicht nochmal gelesen. Und das hat mir ein bisschen Trost gespendet. Und letztens habe ich ein Buch gelesen von Dirk Kurbjuweit, Angst. Und da habe ich erstaunlicherweise was gelernt fürs Leben, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und zwar erzählt Kurbjuweit da in so einer Nebenfigur von dem Bruder, der Hauptfigur. Und die beiden haben so einen Umgang, von dem ich gedacht habe, so einen Umgang möchte ich eigentlich auch mit meinem Bruder haben. Und da habe ich irgendwie dann was mitgenommen. Und deswegen kann ich definitiv sagen, Bücher haben eine Funktion, aber welche merke ich manchmal erst beim Lesen. Manchmal ist es auch einfach nur geil, ein Buch zu lesen. Das ist dann so wie ins Kino gehen oder wie in Stripclub zu gehen. Also es ist irgendwie einfach Unterhaltung. Und Unterhaltung, das ist ja so ein bisschen klingt immer so ein bisschen uncool in Deutschland. Irgendwie in der angelsächsischen Literatur, die unterscheiden überhaupt nicht zwischen Hochliteratur und Unterhaltung. Und Unterhaltung, ich finde zum Beispiel Suter total gut. Ich finde, den kann man so wegknallen und ist dann einfach mal 4 Stunden woanders. Und wenn ein Buch das schafft, also so einen Sog entwickelt, der mich mitnimmt, dann finde ich das fantastisch. Also dann bete ich das Buch dann noch kurzzeitig an. Ich habe gerade was gelesen, das kannte ich nicht. Ich lasse mir gerne Sachen von Buchhändlerinnen empfehlen, weil die haben dieses irre Wissen, was ich viel zu lange nicht genutzt habe. Und ich Stand bei einer Buchhändlerin bei mir ums Eck, die Buchhandlung Comedia in der Meinecke-Markthalle in Kreuzberg, und die hatte gerade Stella gelesen, das Leseexemplar meines neuen Romans, und sie meinte, ja, es hätte sie so an Barrico erinnert, und ich kannte Barrico nicht. Und dann meinte ich, ja, immer ein bisschen peinlich vor Buchhändlern, weil Buchhändler immer denken, wenn du Schriftsteller bist, dann kennst du alles. Und dann meinte ich, ja, Barrico, was soll ich denn da mal lesen? Und dann hat sie gesagt, lies mal Novecento. Und Novecento, kennst du das?
Ja.
Ich fand es so geil. Also jetzt für die Zuhörer ist die Geschichte eines Mannes, der sein ganzes Leben, es wäre so geil, wenn du es gar nicht kennen würdest und es gefaked hättest. Also Novecento ist die Geschichte von einem Mann, der sein ganzes Leben auf einem Ozeandampfer verbringt, und er ist Pianist. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich war so geflasht davon, dass ich angefangen habe, das mache ich immer, wenn ich irgendwas besonders geil finde, ich rede dann mit den Büchern. Also jetzt nicht so, ich unterhalte mich nicht mit den Büchern, sondern ich sage dann so laut, so, Alter, bist das geil. Und also mein größtes Lob ist, wenn ich das Buch, wenn ich fertig bin, so durch den Raum werfe oder gegen die Wand. Und Novecento war seit langer Zeit ein Buch, dass ich vor Begeisterung einfach weggeworfen habe, als ich es durch hatte, weil es so toll war. Also Barrico, fantastisch. Vielen Dank an die Buchhändlerin.
Und bist du genauso impulsiv, wenn dir ein Buch gar nicht gefällt?
Nee, lege ich es einfach weg. Also ich kaufe extrem viele Bücher. Schwer zu schätzen, aber ich würde sagen so 4-5 Bücher die Woche, weil ich einfach jeden zweiten Tag im Buchladen bin und dann nehme ich irgendwie auch 2 mit. Und ich lege so 8 von 10 Büchern weg. Und also da lese ich 30, 40, 50 Seiten und dann verschenke ich die.
Legst du die vor die Tür oder wie?
Ja, wir haben so ein super System. Ich wohne in so einem kommunenartigen Haus und da kann man die Bücher auf die Briefkästen stellen. Also weil das sind irgendwie 40 Briefkästen oder so, weil Hinterhaus und Nebenhaus alles zusammen ist. Und das Tolle ist, dass ich glaube, ich bin dadurch ein relativ beliebter Nachbar, weil sonst liegt da immer nur so irgendwie Einführung in die Grundlagen der Soziologie und so oder so alte Surkamp-Geschichten, die in Wahrheit ja keiner liest. Und ich stelle immer so die harten 28-Euro Hardcover dahin, weil ich irgendwie dann so die neuen Bücher in der Saison will ich dann schon auch irgendwie alle lesen. Und die kaufe ich dann und dann denke ich dann immer so, ist das alles zäh? Und also bei dicken Büchern habe ich ein wahnsinniges Problem. Wenn so ein Buch so 18 Seiten hat, da muss es mich schon echt weghauen nach 50, damit ich die nächsten 57 lese. Und die stelle ich dann da immer hoch und die sind auch immer weg. Die meisten sind sofort weg. Ich glaube, da gibt es einfach so einen Fuchs, der die dann sofort weiterverfickt.
Der verkauft die, wollte
ja,
ich gerade sagen.
Ja, aber da bin ich zu faul für.
Und welche behältst du?
Ich behalte gar keine Bücher. Ich habe eigentlich, glaube ich, tatsächlich nur 3 Bücher, die ich wirklich, ja, ich habe die ganzen ausländischen Übersetzungen von meinen Romanen, die behalte ich irgendwie, weil ich denke, wenn die wegwirfst, dann willst du irgendwann mal deinen Kindern zeigen, so. Und dann habe ich ein Buch von meinem Vater und ein Buch von meiner Mutter, die ich irgendwie nicht wegschmeißen kann, und zwar, beide Bücher habe ich nicht gelesen, weil es mich gar nicht interessiert. Das eine heißt Der lange Weg, irgendwie so ein Buch über Ureinwohner der Vereinigten Staaten, und das andere heißt Das Mädchen mit den Regenhänden. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Schmonzette, das hat mir meine Mutter geschenkt. Beide habe ich noch nicht gelesen, beide habe ich noch. Und dann habe ich ein Buch, wie soll ich das jetzt erklären, ohne dass es zu privat wird. Mir hat mal jemand etwas gesagt, was ich nicht glauben konnte, am Telefon. Und weil ich wusste vorher ungefähr, was kommt. Und das war ein ganz einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Und das habe ich mitgeschrieben und ich hatte keinen Zettel zur Hand und habe das in ein Buch reingeschrieben, in ein Sachbuch. Und das steht da immer noch drin und das ist so ein Artefakt für mich geworden. Ich habe es damals immer wieder gelesen, dass ich das Ding nicht wegschmeißen wollte, weil ich dachte, vielleicht muss ich mich nochmal daran erinnern, wie hart das damals war. Und dann, das liegt ganz tief unten in der letzten Schublade meiner Kommode. Die 3 Bücher habe ich, und sonst habe ich die Bücher im Haus, die ich gerade lese oder lesen will. Also im Moment habe ich zu Hause Klemperer, der hat irgendwie die Shoah überlebt und hat so Tagebuch drüber geschrieben. Irgendwie 1000 Seiten. Ein Roman habe ich auch. Barrico habe ich mir noch 2 Bücher geholt, weil ich Novecento so toll fand. Da habe ich 2-mal Novecento, weil ich das verschenken will. Ich glaube, das war's. Das liegt gerade so rum. Ah doch, und dann noch so ein Buch über die Gedächtnislosen. Das ist ein Sachbuch zum Beispiel, über Erinnerungen und über unsere Erinnerungen an die Nazizeit. Liegen alle auf der Sofakante. Da stapel ich die immer. Und ich finde, Bücher sind tolle Geschenke, weil Geschichten zu schenken ist finde ich irgendwie ganz, Ganz elegant. Ich freue mich mal, wenn ich Bücher bekomme.
Okay, das heißt, wir können dir welche schenken und du verschenkst sie dann weiter. Ist auch gut.
Finde ich auch. Mhm. Kein Müll, stehe nicht rum. Ich bin gegen Hausstaubmilben allergisch. Also das ist ja, wir sitzen ja hier in deiner Wohnung. Es ist ja grauenhaft. Es sind ja überall Bücher und da kann sich halt so Staub drin fangen. Ne? Darf ich dich auch ein bisschen was fragen?
Ja.
Hast du auch die, also ich habe mir jetzt gerade dein Buchregal angeguckt.
Ja.
Bist du Soziologin?
Nein, Literaturwissenschaftlerin.
Weil, Alter, diese Surkamp-Bibliothek, irgendwie Levi Strauss und Foucault und Bourdieu, hast du das alles gelesen?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist alles, das habe ich alles gefaked an der Uni. Das habe ich noch nicht verstanden.
Ich dachte, du hast in Cambridge Ideengeschichte studiert. Ja, ja, ich dachte, da liest man auch sowas.
Nee, ich habe das da, also Bourdieu habe ich nicht verstanden. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Professor gefragt habe, ey, ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden, ist das schlimm? Also, nee. Auf Freud, hast du diesen ganzen Freud, diese Freud-Brecher gelesen?
Ja, bei Freud, also ich meine, das ist natürlich auch eine Lebensaufgabe. In Freud blättere ich immer so rein.
Immer so ein bisschen Freud, so zum Snacken.
Ja, das ist toll.
Okay, ja. Ja, Comics lese ich tatsächlich. Ich habe 3 Comics noch. Und dann habe ich Wonder Woman gesehen. Da habe ich mich massiv in die Hauptdarstellerin verliebt. Und die Story war auch einfach mega gut. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwie Comics lesen ohne Ende. Und dann habe ich eine Zeit lang eine Menge Comics gelesen. Und habe noch 3 habe ich so in meinem Nachttisch. Kann ich auch empfehlen.
Ja, Comics und scheinbar wichtige dann, oder? Also oder ist das, sind die durch Zufall?
Die sind da einfach,
weil
ich die ehrlich gesagt da vergessen habe, weil die Schublade zu ist. Aber gut, dass du das sagst, die muss ich gleich mal verschenken.
Die kommen heute Abend runter auf den Briefkasten.
Wonder Woman.
Du hast gerade erzählt, dass es dir auch darum geht, Leute, die gar nicht lesen, zum Lesen zurückzuholen. Gab es in deinem Leben auch mal so Phasen, wo du total lesemüde warst?
Ja, ich habe ganz lange gar nicht gelesen. Also ich bin auch nicht so ein Schriftsteller, wie, glaube ich, viele meiner Kollegen, die sagen, als ich ein Kind war, habe ich in meinen Büchern gelebt. Das war ich überhaupt nicht. Als ich Kind war, habe ich vor allem auf dem Fußballplatz und irgendwie im Wald gelebt. Und irgendwie, als ich dann 14 war, irgendwie zumindest gedanklich bei allen Mädchen, die in meiner Klasse waren. Und da habe ich Bücher einfach überhaupt nicht interessiert. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Phasen meines Lebens habe ich einfach gar nicht gelesen, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das tatsächliche Leben interessanter ist als das Leben in den Büchern. Und im Moment habe ich viel Zeit. Deswegen lese ich auch viel. Es gab so Phasen, also wenn ich total verliebt bin, dann lese ich nicht. Wenn ich irgendwie total besessen von irgendeinem Projekt bin, dann lese ich nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie, es gab mal eine Zeit lang, habe ich nur geboxt. Und als ich zur Uni gegangen bin, da habe ich so 2 Jahre lang, habe ich keinen Roman gelesen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und dann war es ganz geil, weil dann habe ich erstmal einen geschrieben. Statt irgendwie einen zu lesen, habe ich dann so gedacht, erstmal wieder schreiben. Und das war dann der Moment, wo ich ans Regal gegangen bin und nachgeguckt habe, wie man eigentlich einen Dialog schreibt, weil ich es schlicht vergessen hatte. Und als ich auf Lesereise zum Beispiel war mit dem ersten Roman, dann da war ich so genervt vom Lesen, da habe ich auch eine Zeit lang einfach nicht gelesen, weil ich einfach bedient war. Und dann im Frühjahr zum Beispiel hatte ich eine Zeit, da war ich in Israel im Winter, da habe ich jeden Tag ein Buch gelesen, weil irgendwie da war ich gerade im Flow. Und dann hatte ich irgendwie im Sommer zum Beispiel irgendwie da, war ich dann mal wieder verknallt, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock zu lesen. Da war Sommer. Bin ich irgendwie viel so rumgelaufen und Basketball gespielt und war irgendwie, habe mich auf die Dächer von Berlin gesetzt und Bier getrunken. Das fand ich irgendwie geiler als lesen.
Und liest du anderen gerne vor?
Na doch, ich lese relativ viel vor. Ja. Meiner Mutter lese ich irgendwie Sachen vor, um zu testen. Man merkt es beim Lesen immer ganz gut, welche Stellen besonders schlecht sind.
Finde ich auch. Das merkt man sogar bei journalistischen Texten. Hilft es immer, jeden Satz laut vorzulesen, wenn man kann. Wenn nicht so viele Leute drumherum stehen. Ja?
Bastella jetzt. Übe ich gerade lesen für die Lesereise und da finde ich zum Beispiel ganz viel einfach schlecht. Also da denke ich so, fuck, was habe ich da denn geschrieben? Teilweise für einen prätentiösen Quatsch und kitschig. Ich bin auch wahnsinnig kitschig. Und wenn ich es still lese, finde ich es immer schön. Und wenn ich es dann laut lese, denke ich so, okay, die Stelle kannst du nicht lesen, die ist zu kitschig.
Jetzt ist es draußen.
Ja. Jetzt ist es da.
Es gab ja als Reaktion auf deinen ersten Roman ganz viele, also es haben unglaublich viele Leute gekauft. Es war ein Überraschungserfolg. Und es gab aber auch einige, das Feuilleton hat so ein bisschen verhalten reagiert. Ist das der Snobismus der Literaturbranche, der sich da gezeigt hat? Oder wie?
Ich glaube, das Feuilleton folgt seinen Gesetzen. Und die, also ich glaube, es gibt solche und solche Literaturkritiker. Es gab auch welche, die fanden den Club toll. Und es gab viele, die fanden ihn irgendwie albern oder kitschig. Und man merkt, der Autor ist ein Reporter. Wo ich dann gedacht habe, ja, das bin ich ja auch. Und richtig erkannt. Also manche Kritik hat gestimmt einfach. Also irgendwie, also zum Beispiel, ich glaube, in der FAZ stand das damals. Mich erst irgendwie sehr getroffen. Irgendwie haben sie gesagt, das Buch ist wahnsinnig kitschig. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist ja auch kitschig. Also ich finde halt irgendwie so romantische Szenen, wenn irgendwie Pferde durch den Nebel galoppieren, finde ich halt irgendwie schön. Klar ist mein richtiges Leben nicht so, aber deswegen heißt es ja nicht, dass es in Büchern nicht so. Oder zum Beispiel in der FAS stand mal, die sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich geschrieben habe, in einem Dialog, du musst die Apfelplantagen im Raureif sehen. Und ja, wer redet so? Halt niemand außer die Figuren in meinem Roman, deswegen habe ich sie ja geschrieben, weil wenn die Wirklichkeit mir genug wäre, dann würde ich ja keine Romane schreiben. Und ich glaube, es gibt irgendwie das, was Hochliteratur genannt wird, das sind so die Bücher, die dann den Buchpreis gewinnen, das sind so Bücher, die finde das Feuilleton dann toll und das freut mich für die Autoren und wenn sie mein Buch schön finden, dann freut mich das und wenn sie es nicht gut finden und die Leser es trotzdem gut finden, dann kann ich da auch mitleben. Also.
Deine drei liebsten Lektüren.
Also meine drei Lieblingslektüren, die ich heute mitgebracht habe, sind sehr unterschiedlich. Und als erstes habe ich hier einen Roman von Thomas Glavinitsch, den ich unter uns gern den Dunklen Lord nenne. Ein fantastischer und wahnsinnig verrückter und großartiger und wenn man ihn persönlich kennt, liebevoller Mensch und einer der größten Autoren, die wir in der deutschen Sprache haben im Moment. Ich wünschte mir sehr, er würde hoffentlich bald einen neuen Roman schreiben. Und der hat ein Buch geschrieben, das hier vor mir liegt gerade, das heißt Das größere Wunder. Das erzählt die Geschichte von Jonas, der auf den Mount Everest steigt. Das ist wirklich tatsächlich, man könnte sagen, eine ganz einfache Geschichte. Und gleichzeitig ist sie ganz kunstvoll erzählt, weil sie auf so zwei Zeitebenen erzählt wird. Und zwar einmal geht es los im Basislager des Mount Everest. Und die andere Zeitebene erzählt das komplette Leben von Jonas. Und irgendwann verschwimmen diese beiden Zeitebenen miteinander. Und Jonas ist ein unglaublich cooler Typ. Und dafür bewundere ich den Glavinitsch, dass er so einen mega coolen Dude erschaffen hat. Und ich bewundere ihn vor allen Dingen dafür, dass er die Fähigkeit hat, als Autor zu lieben. Ja? Also er trifft immer wieder Figuren, ob das irgendwie der Ziehvater oder der beste Freund oder eben auch die Frauen im Leben dieses Jonas sind, die der Autor so sehr liebt, dass man sie als Leser gleich mitliebt. Ja, und dann habe ich als zweite Sache, die ich mitgebracht habe, die ich toll finde, ist ein Gedicht, ein Gedicht von Sylvia Plath. Es hat einen Titel, den ich so kompliziert finde. Den kann ich jetzt nicht sagen. Ich sage den Titel nicht, den kann dann jeder googeln. Ich glaube, auf Deutsch ist der Titel so etwas wie Das Zwiegespräch einer Einsamen oder so ähnlich. Und das ist eine Dichterin, die ich ganz toll finde, auf die ich gekommen bin, weil die an der gleichen Uni studiert hat wie ich. Und die muss, als sie aus den Vereinigten Staaten da nach England an die Uni gekommen ist, die muss da eingeschlagen sein wie ein Komet. Alle fanden die irre toll, haben gesagt, boah, kennt ihr diese Sylvia? Also ganz geheimnisvoll, berüchtigt und berühmt dafür, dass sie irgendwie mit einem Satz irgendwie Leute hinrichten konnte und hat irgendwie ganz wild gefeiert. Und diese Frau war auch von ihren eigenen Dämonen besessen und hat sich viel zu früh das Leben genommen und hatte vorher noch eine ganz wilde Ehe mit dem Schriftsteller. Und es ist natürlich ein Gedicht über Liebe. Und ich habe hier die englische Version und die beiden letzten Strophen. Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das, was man, glaube ich, manchmal denkt, wenn man ein ganz, ganz tolles Gedicht liest, dann denkt man, wie konnte diese Dichterin das über mich wissen? Ist auch ein großer Ausdruck von Größenwahn, aber Aber so ging es mir, als ich das gelesen habe, weil es so traurig und so schön gleichzeitig ist. Und ich kann es tatsächlich auswendig, ich muss es gar nicht. Es ist eines der wenigen Gedichte, das ich auswendig kann. Und das ist die dritte Strophe, die ich auswendig kann. Und ich lese jetzt die dritte und die vierte, weil die mich so berühren jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und es geht so. I, when in good humor, give grass its green, blazon sky blue, and endow the sun with gold, yet in my wintriest moods I hold absolute power to boycott any color and forbid any flower to be. I know you appear vivid at my side, denying you sprang out of my head, claiming you feel love fiery enough to prove flesh real, though it's quite clear all your beauty, all your wit is a gift, my dear, from me. Ach, Wahnsinn. Das muss man, glaube ich, lesen, um es so richtig zu checken. Aber es ist schon toll. Es gibt noch eine gute deutsche Übersetzung. So, mein drittes Buch ist von meinem absoluten Oberhelden, und zwar von Daniel Kehmann. Den halte ich für den Megastar. Den muss man allein schön lieben, weil wenn man jetzt mal in den Buchladen geht und sich die Hardcover-Version von Till holt, muss man sich das massiv stylische Autorenfoto von Kehmann angucken. sieht einfach unglaublich gut aus. Und dieses Buch ist auf so vielen verschiedenen Ebenen großartig. Also das erste Kapitel ist fantastisch, weil es dich so reinsaugt in diese Geschichte, und mit 3-4 Sätzen macht es diesen Till gleich zu einer Figur, wo man denkt, mit dem möchte ich jetzt mein ganzes Leben irgendwie durch die Wälder rennen. Und dann erzählt das auf so vielen verschiedenen Ebenen und so kunstvoll zusammengewoben die Geschichte von einem Till Eulenspiegel, dass ich, als ich es gelesen habe, da war ich auf Lesereise gerade und auf dem Weg nach Wilhelmshaven, habe ich ein Kapitel gelesen und habe gedacht, wenn das jetzt nicht vorbei ist, das Kapitel, wenn ich das nicht zu Ende gelesen habe, bevor ich in dieser Station gehalten habe, dann lasse ich die Lesungshausen und fahre einfach weiter und lese es. Und am Abend bei der Lesung weiß ich noch, wie ich gesagt habe, wenn Sie heute nur ein Buch kaufen wollen, dann kaufen Sie sich bitte Till von Daniel Kehmann, weil es ist das bessere Buch. Und in diesem Buch geht es immer wieder um Zauberei und um Drachen und Magie, und es geht um so zwei Leute, die einen Drachen jagen, und man denkt so als allwissender, arroganter Leser, ja mein Gott, es gibt aber keine Drachen, und 392 Seiten lang lächelt man immer so um diese Idioten, so zwei Priester, die hinter diesem verdammten Drachen her sind, und fühlt sich irgendwie wahnsinnig überlegen. Und dann, und ich weiß nicht, als ich es gelesen habe, hatte ich Tränen in den Augen, macht Kehmann einen Absatz und eine Leerzeile und schreibt das hier. Im selben Jahr starb in der holsteinischen Ebene der letzte Drache des Nordens. Er war 17.000 Jahre alt und er war es müde, sich zu verstecken. Also bettete er den Kopf ins Heidekraut, legte den Körper, der sich so vollständig seinem Untergrund anpasste, dass selbst Adler ihn nicht hätten ausmachen können, flach in die Weichheit der Gräser, seufzte und bedauerte kurz, dass es nun vorbei war mit Duft und Blumen und Wind, und dass er die Wolken im Sturm nicht mehr sehen würde, nicht den Aufgang der Sonne und nicht die Kurve des Erdschattens auf dem kupferblauen Mond, der ihn immer besonders erfreut hatte. Er schloss seine 4 Augen und brummte noch leise, als er spürte, dass ein Spatz sich auf seine Nase setzte. Es war ihm alles recht, denn er hatte so viel gesehen. Aber was mit einem wie ihm nach dem Tod geschehen würde, wusste er noch immer nicht. Seufzend schlief er ein. Sein Leben hatte lang gedauert. Nun war es Zeit, sich zu verwandeln. Das ist großartig.
Da hat er ihn tatsächlich einmal erscheinen lassen.
Ja. Wie so ein Schelm hat er das gemacht. Und gleichzeitig ist es so schön. Hat komplett den Klang geändert seiner Erzählung. Einmal hat er einfach mal gesagt, guck mal, was ich alles in meinem Zauberkasten habe. Und dafür bewundere ich ihn wirklich zutiefst. Also ist er wahnsinnig nett. Also Daniel Kehmann ist irgendwie so erfolgreich. Irgendwie die Vermessung, glaube ich, über 1 Million Mal verkauft. Und er ist komplett normal und nett und irgendwie lustig. Er ist unglaublich lustig. Also jetzt nicht klingt, es klingt so, als würde ich den so mega gut kennen, aber ich hatte irgendwie das große Glück, irgendwie einmal irgendwie an so einem Abendessenstisch mit ihm zu sitzen, und er hat eben die ganze Zeit Stories erzählt, und ich habe so da gesessen und habe so gedacht, wie kann ein Mensch so erfolgreich und cool und gleichzeitig so down to earth und lustig sein? Ja, lest alle Till von Daniel Kehlmann.
Ich danke dir sehr.
Ja, danke, dass ich hier
hoffe,
sein
dass
durfte.
Alle Hörerinnen ihre Stifte gespitzt haben und aufschreiben, welche Bücher du alle erwähnt hast. Und ich wünsche dir natürlich total viel Erfolg für Stella.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao, ciao.
Mein nächster Gast ist Annette Gröschner. Die Schriftstellerin liest noch heute im Gehen und hat ein enormes Lesepensum. Das war zu DDR-Zeiten noch größer, weil es nicht so viele andere Ablenkungsmöglichkeiten gab. Sie erzählt mir in der nächsten Sendung, wie sie an die Bücher kam, die nicht allen zugänglich waren, was sie an Verbrecherbanden und der Schwerindustrie interessiert und warum sie Literatur zwischen Fakt und Fiktion mag. Auch diese Folge könnt ihr bei den gängigen Podcast-Anbietern abonnieren, Spotify, Deezer, Apple oder Google Podcasts zum Beispiel. Am Mikrofon verabschiedet sich Mascha Jacobs. Wir hören uns in 3 Wochen wieder. Ade.
Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von pikt.de und Detektor FM.